Ich lese nun den Predigttext aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Jesus sagte zu einigen, die sich einbildeten, fromm zu sein, und die anderen verachteten dies Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich allein hin und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Doch der Zöllner blieb hinten stehen und wollte auch nicht die Augen zum Himmel aufheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, nicht aber jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir stecken mitten im Wahlkampf. Und da ist es üblich zu vergleichen. Sämtliche Parteien machen es wie der Pharisäer in dieser Gleichnisgeschichte. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Parteien, die CDU, die SPD, die Linken, die Grünen und so weiter. Und diejenigen, die mit Argumenten nicht mehr überzeugen können und in den Umfragen hinten liegen, werden meist aggressiver und versuchen, den Gegner schlecht zu reden. Bis hin manchmal leider auch zu gemeinen Schlammschlachten. Dass diese Strategie auch mal nach hinten losgehen kann, wenn man den Bogen überspannt, weiß jeder. Aber dass jemand an seinem Gegner auch mal ein gutes Haar lässt, ist die ganz große Ausnahme. Die Folge? Jeder sagt am Ende, das ist doch nur Wahlkampfgetöse und hört gar nicht mehr richtig hin. Aber dennoch wird es immer wieder so gemacht. Warum? Irgendwie scheint es ja doch zu funktionieren, wenn man versucht, sich auf Kosten des Gegners in ein besseres Licht zu rücken. Wie wir wohl alle wissen, ist diese Praxis nicht nur in der Politik, sondern auch im normalen Leben recht weit verbreitet. Und nicht zuletzt auch bei uns Frommen. Wie gern da verglichen wird, wer da so den richtigen oder besseren Glauben hat oder die größeren Verdienste, wissen wohl die meisten von uns aus eigener Erfahrung. In einer Kirche, ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich daran denke, muss irgendwo in Bayern gewesen sein, sah ich mal das Porträt eines Stifters in Lebensgröße, dazu die Summe, die er für diese Kirche gespendet hatte, ganz in ganz großen Buchstaben darunter sein Name, und dann sah ich auf einmal, in ganz winziger Schrift stand da noch was drunter. Ich ging nah heran und konnte lesen: Gott allein die Ehre. Frommer Geltungsdrang von Menschen, die immer wieder versuchen, etwas Besseres zu sein gegenüber den anderen Christen. Ja, die Versuchung ist auch unter den Frommen groß, auch wenn sie es nun nicht immer so plakativ machen, fällt dir dann doch ein bisschen auf. Aber die Versuchung ist groß, dieses schöne Gefühl auszukosten. Ich habe besonders viel geopfert, ich habe besonders viel geleistet, bin besonders moralisch, besonders ehrlich, besonders demütig und so weiter. Und ein kleiner Seitenhieb auf die, die dann nicht mithalten wollen oder können, darf auch mal dabei sein. Das steigert die eigene Größe. Vergleichen macht Spaß. Ich sage das ein bisschen sarkastisch, aber Ich denke, wir wissen alle, dass Jesus hier eine zeitlose Wahrheit anspricht. Genauso wie damals, so versuchen auch heute die besonders Frommen, ihren Geltungsdrang zu befriedigen. Die menschliche Natur ändert sich eben nicht. Pharisäerhaft ist in diesem Sinne geradezu ein Schimpfwort geworden. Das sind eben die Christen, die sich über die anderen erheben. Nun waren mit Sicherheit nicht alle Pharisäer damals so gesonnen. Und deswegen macht es mich auch ein wenig traurig, dass das Wort Pharisäer für fromme Überheblichkeit steht. Jesus richtet diesen Vorwurf auch nicht pauschal gegen die Pharisäer. In Vers 9 heißt es, er sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Ich denke ohnehin, auch wenn das nicht so ausdrücklich im Neuen Testament steht, aber ich denke, dass Jesus den Pharisäern eher nahe stand. Die Pharisäer waren ganz einfach eine Volksbewegung, eine Bewegung der einfachen Leute, die es mit ihrem Glauben einfach besonders ernst nahmen. Vielleicht sah Jesus sich sogar selbst als Pharisäer. Wenn Jesus hier also einen Pharisäer angreift, dann provoziert er einmal ganz bewusst, um etwas Wichtiges klarzumachen. Mit Sicherheit war es aber nicht seine Absicht, die Frömmigkeit der Pharisäer generell zu diffamieren. Es geht vielmehr um Selbstanmaßung und um die Verachtung der anderen. Also um das fromme Vergleichen, bei dem eigene Schwächen und Fehler vertuscht und die tatsächlichen oder vermeintlichen Fehler der anderen umso mehr herausgestellt werden. Aber es gibt es nun mal, das fromme Klischee vom überheblichen Pharisäer. Und so gut wie jeder Christ weiß das und kennt diese Geschichte. Die Folgen dieser Geschichte sind aber, glaube ich, leider nicht nur positiv. Welche Reaktionen erlebe ich denn so bei den Frommen? Und da schließe ich mich mit ein auf diese Geschichte. Die einen üben sich in übergroßer Bescheidenheit und weisen jeglichen Dank, jedes Lob, jede Anerkennung sofort zurück. Manchmal werden sie dann verlegen und wissen gar nicht, was sie sagen sollen, werden vielleicht sogar rot, fangen an zu stammeln und sagen dann schnell sowas wie, es ist doch alles nicht mein Verdienst. So als ob der andere nicht wüsste, dass ja letztlich alles, was wir sind und haben, von Gott kommt und ganz einfach Geschenk ist. Ich frage zurück, ja, warum nicht einmal stolz sein und ein Dankeschön voller Freude annehmen? Ich glaube, der andere merkt, ob du diese Freude als Dank an Gott weitergibst oder ob du dich selber aufbläst damit. Ja, und die anderen rufen einen neuen Wettbewerb aus. Wer ist der beste Zöllner? Jesus hat ja gesagt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Es berührt mich eigenartig oder gar schmerzlich, wenn wirklich liebenswerte, treue, aufrichtige Christen wieder und wieder betonen, was sie doch für arme Sünder sind, dass sie nichts Gutes in sich hätten, aber auch gar nichts aus sich heraus, dass alles nur Jesus ist. Schwierig wird es dann für mich, wenn man, wie der Apostel Paulus sich einmal ausdrückte, der Vornehmste unter den Sündern sein will. Dass Paulus sich so bezeichnete, lag natürlich daran, dass er, bevor er Christ wurde, die Christen blutig verfolgt hatte. Das saß ihm freilich in den Knochen, und dass er dennoch dazugehören durfte, war für ihn wohl immer ein unfassbares Geschenk. Aber ich glaube nicht, dass jeder Mensch erst sozusagen in den tiefsten Dreck fallen muss, um Christ werden zu können. Das trifft wohl eher auf Menschen zu, die sich besonders krass über andere erhoben haben. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass besonders arrogante und herrschsüchtige Menschen wirklich erst ganz unten sein müssen, um zu einer wirklichen Umkehr bereit zu werden. Manchmal wird dann sozusagen eine fromme Ideologie daraus gemacht. Nur wer erkannt hat, dass er ein totaler Sünder ist und nichts Gutes in sich hat, kann zu Jesus finden. In einer Predigt, die ich mal vor etlichen Jahren hörte, hieß es, dass jeder, der zu Gott gehören wolle, unter dem Kreuz zusammenbrechen müsse. Das kam immer wieder in dieser Predigt. Und der Höhepunkt war dann, und wenn du noch nicht zusammengebrochen bist, dann zerbrich doch unter dem Kreuz. Mir drängte sich der Vergleich auf oder das Gefühl, dass derjenige anscheinend der vornehmste Sünder ist, der sozusagen am schönsten, am perfektesten unter dem Kreuz zusammengebrochen ist. Will Jesus uns nun animieren, der beste Zöllner zu sein? Der biblischen Botschaft kann ich dies nicht entnehmen. Und ich will damit keinen Absolutheitsanspruch erheben, und jemand anders mag die Bibel an dieser einen oder anderen Stelle anders lesen, aber ich kann es der Bibel so nicht entnehmen. Wohl aber sagt die Bibel, dass es keinen fehlerfreien Menschen gibt und dass jeder von uns auf Vergebung und Versöhnung angewiesen ist. Die Anmaßung des Pharisäers ist es, sich als fehlerfrei hinzustellen und sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Die Christen haben nun, um ihren Geltungsdrang doch noch zu befriedigen, eben eine neue Variante des Pharisäers erfunden. Man vergleicht nicht nach oben, sondern nach unten. Damit ist man sozusagen Pharisäer und Zöllner in einem. Fehlerfrei ist somit derjenige, der nicht etwa kein gutes Haar am anderen lässt, sondern der kein gutes Haar an sich selber lässt. Und auf dem falschen Weg sind diejenigen, die sich noch für ihre Verdienste loben lassen und die stolz sind auf das, was ihnen gelingt. Wenn man sich also so richtig schön unter allen anderen stellt und dann herabsieht auf die, die über einem stehen, kann sozusagen nichts mehr schiefgehen. Dann ist man immer auf der richtigen Seite. Aber warum nun stellt Jesus den Zöllner als Vorbild hin? Gerade denjenigen, der mit den verhassten römischen Besatzern kollaboriert, der sein Vermögen vermutlich durch Betrug ergaunert hat. Sicherlich will Jesus den abstoßenden Lebenswandel dieses Menschen nicht schönreden. Im Gegenteil, dass dieser Mensch sich als Sünder bezeichnet, ist ja wohl nachvollziehbar. Eines halte ich aber für besonders wichtig. Vielleicht das Wichtigste an dieser Stelle. Dieser Mann vergleicht nicht. Vers 13, er wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, er allein zu Gott, Gott sei mir Sünder gnädig. Er vergleicht nicht und er fordert nichts ein. Ja, womit denn auch? Er steht einfach nur so, wie er wirklich ist vor Gott. Er ganz allein. Und irgendwie, finde ich, hat dieser Mann Mut. Sehr viel Mut. Vielleicht ist es der Mut der Verzweiflung, weil er im Grunde gar keine andere Wahl hat. Aber er hat Mut. Zum Ersten den Mut, überhaupt im Tempel zu erscheinen und von Gott etwas zu wollen. Er hätte ja allen Grund, Gott zu ignorieren und gar nicht erst hinzuschauen. Nach dem Motto, da gibt's eh nichts zu versauen, also tue ich besser so, als ob Gott gar nicht da ist. Nein, er ist mutig und egoistisch genug, etwas zu wollen. Er will die Chance nutzen, doch zu Gott gehören zu dürfen. Zum Zweiten hat er den Mut, sein Leben so zu sehen, wie es wirklich ist. Da gibt es ja in der Tat nicht so sehr viel vorzuweisen. Aber er verzichtet gleich darauf, die guten Seiten, die er sicherlich irgendwo auch hat, noch aufzuzählen, so quasi als Entschuldigung. Nein, er versucht nicht, irgendetwas zu beschönigen. Und drittens hat er den Mut, es Gott zuzutrauen, dass er ihn doch annehmen wird. Sonst hätte er ja gar nicht dort zu erscheinen brauchen. Einfach so. Er traut es Gott zu, dass er es ihm hinterherwirft, wo er doch nichts vorzuweisen hat. Vielleicht ahnt er, dass man sich wirkliche Liebe von vornherein nicht verdienen kann, sondern dass Liebe nur als Geschenk zu haben ist. Wirkliche Liebe gilt immer, unabhängig davon, wie toll wir sind oder wie tief wir fallen. Gottes Liebe geht immer mit, durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Sie geht hinein, mit hinein in unsere Freude und unseren Stolz, wenn etwas gut geworden ist. Und sie geht hinein in unsere tiefste Betroffenheit und Verzweiflung, wenn wir womöglich völlig versagt haben. Das ist das Großartige und das Kostbare an dieser Liebe. Sie will uns nicht künstlich klein machen, aber sie kann nicht durch Verdienste erworben werden. Sie ist reines Geschenk. Im Grunde sind ja auch unsere Verdienste reines Geschenk an uns. Und wenn wir uns mit anderen vergleichen, vergleichen wir immer Äpfel mit Birnen. Jeder Mensch hat andere Voraussetzungen. Deshalb ist jeder Vergleich von vornherein ungerecht. Gott liebt uns nicht aufgrund unserer Verdienste, sondern einfach nur, weil wir seine einmaligen, kostbaren Geschöpfe sind. Gott hat uns gut gemeint. Er hat Gutes in uns hineingelegt. Und Gott, wenn ich das einmal so sagen darf, Gott hat Sehnsucht nach uns, so wie wir Sehnsucht nach ihm haben. Und es kann nichts Schöneres finden, als wenn diese Sehnsucht einander begegnet, wenn sie sich findet. Es kann für Gott nichts Schöneres geben, als wenn wir zu seiner Liebe einfach Ja sagen. Wenn wir von dieser Liebe ergriffen sind, hört jegliches Vergleichen auf, dann sind wir einfach glücklich, in ihm geborgen zu sein. Dann wünschen wir nichts mehr, als dass auch andere diese beglückende Erfahrung machen können. Ja, und dann ist der Pharisäer noch aus einem vierten Grund ziemlich mutig. Er weiß natürlich, dass er sich vor Gott mit seinem verfuschten Leben nicht mal so einfach hinstellen kann, dann sagen kann, na nun sei mir mal schnell gnädig und dann mache ich hinterher einfach so weiter, als wäre nichts gewesen. Wenn er sich mit seinen Fehlern in das Licht Gottes stellt, kann er sich nicht einfach nur darin suhlen, was er doch für ein Schlimmer ist, sondern er muss sich mit der Frage befassen, wie es mit ihm weitergehen soll. Er muss anfangen, für sein Leben mehr Verantwortung zu übernehmen. Darauf geht die Geschichte zwar nicht ausdrücklich ein, aber natürlich geht es auch darum. Und das kann für ihn schon einschneidende Konsequenzen haben, wenn er es einmal gewagt hat, sich in das Licht Gottes zu stellen. Ein Beispiel hierfür lesen wir ein Kapitel später, in Lukas 19, in der Geschichte vom Zöllner Zachäus. Aber vielleicht fallen diesem Mann die Konsequenzen leichter, wenn er Gott an seiner Seite weiß. Kommen wir nun noch einmal zurück auf den Pharisäer und auf das Thema Vergleichen. Zunächst denkt man vielleicht, naja, auch wenn er damit auf dem falschen Weg ist, aber es geht ihm doch wahrscheinlich gut dabei. Er muss sich doch eigentlich toll fühlen dabei. Schauen wir einmal genauer hin. Dann fällt auf, dass das gar nicht so toll ist. dass Menschen, die sich mit anderen vergleichen, immer in einem Zwiespalt leben. Ist man scheinbar besser als andere, kann man sich für den Augenblick mal toll fühlen und sich sicher wähnen, bei Gott und Menschen gut dazustehen. Aber man ist gezwungen, sich ständig zu beweisen. Man darf nicht versagen, weil man dann sofort ganz unten ist. Man richtet sich sozusagen dann mit derselben Elle, die man bei anderen angelegt hat. So schön es ist, auf die da unten herabzublicken, die Angst, vielleicht selbst mal ganz unten zu sein, marschiert immer mit. Und wenn man dann und wann auch mal versagt, darf das möglichst niemand merken, nicht mal Gott darf es merken. Ja, vor allem, dann darf ich es ja auch nicht mal selber merken. Es muss ignoriert oder beschönigt werden oder entschuldigt werden nach dem Motto, ja, bei mir ist das aber was ganz anderes als bei den anderen. Und die verdrängte Unsicherheit treibt dann ihr Unwesen in uns. Diese verdrängte Unsicherheit, sie bringt uns immer wieder in Versuchung, drängt uns immer wieder danach, uns Bestätigungen dafür zu holen, dass wir ja doch toll sind. Wir müssen sozusagen immer diese Unsicherheit in uns betäuben und wieder hinwegreden und uns die Bestätigungen holen. Und wir sind immer wieder und immer mehr mit uns selbst beschäftigt, anstatt vorbehaltlos wirklich da zu sein für das, was gut ist, für uns, für den Nächsten, für den Bruder, die Schwester, für Gott. Jeder, der vergleicht, jeder, der auf irgendeine Weise versucht, etwas Besseres zu sein, lebt in diesem Zwiespalt, irgendetwas beweisen zu müssen, um ja nicht irgendwann ganz unten zu sein. Es ist im Grunde gleich, ob wir dabei versuchen, der bessere Pharisäer oder der bessere Zöllner zu sein. Wenn Gottes Liebe uns wirklich erreicht hat, wenn wir in seinem Licht stehen, hört alles Vergleichen auf. Dann stehen wir ganz allein vor ihm. Wir stehen vor dem Gott, von dem wir uns geliebt wissen, dem wir so kostbar sind, dass er sich selbst für uns hingegeben hat und sich täglich neu für uns hingibt. Durch Jesus kommt Gott uns ganz nah. In Jesus kommt Gottes Sehnsucht zu uns. Er geht mit uns durch unsere Freude. Er geht mit uns durch unser Leid und durch unser Versagen. Er geht aber auch mit, wenn wir Gutes tun und freut sich mit uns. Er ging uns voraus durch den Tod und durch seine Auferstehung. Und er möchte, dass wir schon jetzt auferstehen, mit ihm auferstehen, wenn wir seine Liebe in unser Leben einlassen. Amen.